Kapitel 5 Unfaire Kampfmethoden aus dem Buch Wölfe im Schafspelz, wie sie mit üblen Typen souverän umgehen von George K. Simon. Unfaire Kampfmethoden. Es heißt, dass im Geschäftsleben jeder jeden frisst und dass man sich seinen Weg nach oben erkämpfen muss. Doch es gibt einen Unterschied zwischen dem fairen Wettkampf, der sich an Leistungen orientiert, und den hinterlistigen Taktiken, die am Arbeitsplatz verheerende Auswirkungen haben. Mit einem versteckt aggressiven Kollegen zusammenarbeiten zu müssen, kann eine erhebliche Belastung sein. Die folgende Geschichte handelt von einer Frau, die niemals offen oder fair für das kämpft, was sie erreichen will. Keiner ihrer Beweggründe für sich allein gesehen, Ehrgeiz oder Machtstreben, stellen ein Problem dar. Richtig und maßvoll eingesetzt sind diese Eigenschaften wünschenswerte Tugenden, die in jedem stecken, der im Beruf etwas erreichen und seinen Kollegen zu guten Leistungen verhelfen will. Das Unangenehme an dieser Frau ist die Hinterhältigkeit, mit der sie für das kämpft, was sie erreichen will. Die engagierteste Frau in der Firma. Alle waren sich darüber einig, dass Betty, obwohl sie niemals eine Ausbildung zur Führungskraft gemacht und keine Erfahrung in diesem Bereich hatte, trotzdem eine der Schlüsselfiguren der Firma war. Wann immer der Vorgesetzte eine besondere Aufgabe zu vergeben hatte, konnte er auf Bettys Bereitschaft und ihren vollen Einsatz zählen. Sie kannte eigentlich alle Abläufe in der Firma und hatte bereits mehrere Umstrukturierungen in der Verwaltung überlebt. Sie war unersetzlich. Trotzdem sie für jede Abteilung eine wertvolle Mitarbeiterin war, fühlte sich nicht jeder in Bettys Anwesenheit wohl. Immer, wenn man nicht ihrer Meinung war, hatte man irgendwie ein unangenehmes Gefühl. Einer ihrer Kollegen sagte einmal, dass er bei einer Konfrontation mit Betty dasselbe Gefühl hatte wie damals, als er an den Gartenzaun trat und der Dobermann des Nachbarn ihn anknurrte und die Zähne zeigte. Niemand konnte eine bestimmte Situation nennen, in der Betty sich irgendjemandem gegenüber gefühllos oder rücksichtslos verhalten hätte. Aber jeder hatte unbewusst das Gefühl, dass es nicht ratsam sei, sich Betty zur Feindin zu machen. Als Jack, der neue Assistent der Geschäftsleitung, in die Firma kam, hofften viele auf ein paar positive Veränderungen. Betty ließ ihren Vorgesetzten wissen, dass sie trotz der Tatsache, dass mehrere andere dabei schon gescheitert waren, bereit war, ihr Bestes zu geben, um Jack einzuarbeiten. Der Chef dankte ihr, wie immer, für ihre Bereitschaft auszuhelfen. Er stellte Jack Betty vor und präsentierte sie ihm als seine beste Informationsquelle. Gleichzeitig riet er ihm, sie gut zu behandeln. Betty half Jack sehr. Sie lobte ihn oft, obwohl sie wusste, dass viele der Veränderungen, die er einführen wollte, nicht funktionieren würden. Immer wieder betonte sie ihrem Vorgesetzten gegenüber, sie wäre der Meinung, dass Jack wirklich die besten Absichten hatte, selbst wenn seine Ideen ein wenig unausgegoren waren. Sogar ihren Kollegen gegenüber verlangte sie, dass man Jack einfach mehr Zeit geben sollte, damit er lernen und reifen konnte, und dass sie keine Sorgen um das machen sollten, was er manchmal durchzusetzen versuchte. Inzwischen versicherte sie jedem, dass sie, wie immer, ein wachsames Auge auf alles haben würde und dass sie darauf achten würde, dass ihr Vorgesetzter dabei regelmäßig auf dem Laufenden gehalten würde. Betty war ein wenig darüber überrascht, dass ein paar der Änderungen, die Jack einführte, bei einigen ihrer Kollegen gut anzukommen schienen. Noch größer war ihre Überraschung, als die Äußerungen, die ihr Vorgesetzter in der wöchentlichen Sitzung machte, sich langsam wandelten. Es kam nun seltener vor, dass er ihr sagte, »Ich weiß gar nicht, was wir ohne sie machen sollten« oder »Ich bin froh, dass sie ein Auge auf alles haben«. Im Gegenteil, inzwischen musste sie sich Äußerungen anhören wie »Zuerst war ich von Jacks Idee nicht überzeugt, aber jetzt scheint sie doch Sinn zu machen« oder »Es scheint, als würden die Arbeiter hinter Jacks neuem Programm stehen. Vielleicht haben wir für diesen Job den richtigen Mann gefunden.« Die größte Überraschung war aber wohl die Erkenntnis, dass sie immer weniger zu tun hatte. Jack gewann immer mehr Sympathien und Betty wusste das. Eines Tages, als sie mit der Frau ihres Chefs zu Mittag aß, musste sie mit Überraschung feststellen, welche persönliche Beziehung sich zwischen Jack und ihrem Vorgesetzten entwickelt hatte. Sie erfuhr auch ein paar Neuigkeiten über ihren Chef. Sie fand heraus, wie eigenartig und engstirnig er manchmal sein konnte, zum Beispiel als er erfuhr, dass sein Chauffeur homosexuell war und er ihn sofort entließ. Betty erzählte später einer Freundin, wie schwer es ihr gefallen war, am nächsten Tag mit ihrem Vorgesetzten zu reden. Schließlich, so sagte sie, wollte sie Jack ja nicht schaden. Sie war nur der Ansicht, dass es besser wäre, wenn ihr Vorgesetzter Bescheid wüsste und dass es für die Firma besser wäre, die ganze Wahrheit über Jack zu kennen. Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass es lediglich seine kurzsichtigen Pläne sind, denen ich nicht zustimme. Sie wissen, dass ich Jack persönlich sehr mag, beteuerte sie. Ich weiß, dass ein paar der Kollegen darüber reden, aber seine sexuellen Neigungen stören mich wirklich nicht. Jack wurde es immer unwohler angesichts der sich vergrößernden Distanz zwischen ihm und seinem Vorgesetzten. Er konnte sich einfach nicht erklären, warum die persönliche Beziehung, die sie aufgebaut hatten, sich so rapide verschlechtert hatte. Und weil er immer weniger Kontakt zu seinem Vorgesetzten hatte, war er immer mehr darauf angewiesen, dass Betty ihn mit den notwendigen Informationen versorgte und seine Pläne unterstützte. Sie verhalf ihm zu der Einsicht, dass Jacks Arbeit ihren Chef immer weniger zufriedenstellte, ihm aber die emotionale Qual einer Kündigung ersparen wollte. Er fühlte sich in gewisser Weise sogar dadurch getröstet, dass Betty sich die Mühe machte, ihm ein paar Tipps für einen Einstieg in einer anderen Firma zu geben. An dem Tag, als Jack ging, waren alle überrascht, alle außer Betty natürlich. Sie versuchte sich und ihren Kollegen vorzumachen, dass sie nicht die Richtige für Jacks Position sei, denn schließlich sei sie ja nun lange genug in der Firma, um zu wissen, was das Beste für die Firma sei. Aber sie hatte gar keine Zeit, über Jack oder irgendjemanden anderes nachzudenken, der versuchen könnte, seinen Posten zu übernehmen. Sie hatte viel zu tun. Schmutzige Geschäfte. Natürlich kenne ich die Klischeevorstellungen, die es über die typische Intrigantin in jeder Firma gibt, und ich weiß auch, welche sexuelle Diskriminierung in den meisten Fällen dahinter steckt. Ich weiß auch, dass häufig mit zweierlei Maß gemessen wird, wenn es darum geht, über Männer oder Frauen zu urteilen, die sich aggressiv verhalten. Mir ist deshalb auch klar, dass die Gefahr besteht, dass man bezüglich Bettys aggressiven Charakter voreingenommen ist. Aber ich glaube nicht, dass das unangenehme Gefühl, das bei Ihnen wahrscheinlich entstanden ist, als Sie über Betty gelesen haben, daraus resultierte, dass sie eine Frau ist, die aggressiv ist. Es ist die Art und Weise, wie sie etwas tut, die uns unangenehm berührt. Es ist ihre unfaire, hinterlistige Kampfmethode. Wenn man an prominente Frauen mit starker Persönlichkeit denkt, fallen einem zwei Beispiele ein. Barbara Bush und Nancy Reagan. Als First Lady nahm Barbara kein Blatt vor den Mund und niemand konnte ihr etwas vormachen. Trotzdem mochten und respektierten die Menschen sie. Im Gegensatz dazu bezeichneten viele Nancy als die Drachenlady. Könnte es sein, dass das daran lag, dass sie versteckt aggressiv war? Vielleicht sollten wir Reagan fragen. Was man nicht weiß, kann einem trotzdem schaden. Jack wurde aus seiner Position vor allem deshalb hinaus manipuliert, weil er so naiv war, nicht die Territorialstreitigkeiten zu erkennen, die es an einem wettbewerbsorientierten Arbeitsplatz nun einmal gibt, und nicht zu sehen, dass er es hier mit einer aggressiven Persönlichkeit zu tun hatte, die ihr Territorium verteidigte. Obwohl er als Assistent der Geschäftsleitung eingestellt worden war, eine Position, für die es nie eine formelle Stellenbeschreibung gab und die bisher trotz mehrerer Versuche noch niemals erfolgreich besetzt werden konnte, hatte jemand diese Rolle bereits übernommen. Von der ersten Minute an versuchte er, das zu tun, wofür man ihn eingestellt hatte, drang dabei jedoch auf ein Territorium vor, das Betty bereits für sich in Anspruch genommen hatte. Deshalb versuchte Betty von Anfang an, seine Schwächen auszuloten und nach der besten Möglichkeit zu suchen, ihn zu besiegen. Jack kannte Bettys Persönlichkeitstypus nicht und war auf die zu erwartenden Maßnahmen, um ihre Macht aufrechtzuerhalten, nicht vorbereitet. Er war der Meinung, dass all ihre scheinbaren Bemühungen, ihm zu helfen, ernst gemeint waren. Wie so viele Menschen erkannte auch Jack nicht, dass es Persönlichkeitstypen gibt, die ganz anders sind als er selbst. Seine größte Schwäche bestand darin, dass er nicht wusste, woran er einen Wolf oder einen Wolf im Schafspelz erkennen sollte. Inzwischen hat Jack gelernt, solche Menschen zu erkennen. Diese unangenehme Lektion blieb ihm leider nicht erspart. Reaktive und offensive Aggression. Bettys besondere Vorgehensweise, ihren Willen durchzusetzen und sich an ihre Macht zu klammern, zeigte einen Aspekt des aggressiven Verhaltens, der von vielen Fachleuten nur allzu oft übersehen wird. Es gibt zwei verschiedene Arten aggressiven Verhaltens, reaktiv und offensiv aggressives Verhalten. Reaktive Aggression ist eine emotionale Reaktion auf eine wirklich bedrohliche Situation. Sie ist nicht geplant, sondern wir verhalten uns nur dann so, wenn wir Todesangst haben und nicht wissen, wohin wir laufen sollen. Reaktive Aggression ist etwas ganz anderes als offensive Aggression. Ich habe einmal an einem Workshop teilgenommen, bei dem der Moderator einen Vergleich verwendete, der den Unterschied zwischen diesen beiden Typen, wie ich meine, anschaulich macht. Er erklärte, dass eine Katze, wenn sie sich wirklich bedroht fühlt, bestimmte Stereotype, Verhaltensweisen zeigt, bevor sie aus Angst angreift. Als erstes macht sie einen Buckel, dann zeigt sie vielleicht die Zähne, dann knurrt sie. Die Haare sträuben sich, man sieht ganz deutlich, was die Katze fühlt. Sie starrt ihren Angreifer an und tut alles Mögliche, um deutlich zu machen, dass sie bereit ist, anzugreifen, in der Hoffnung, dass ihr Angreifer sich dann zurückzieht und sie nicht anzugreifen braucht. Der Feind sieht diesen möglichen Angriff immer voraus und hat die Möglichkeit, davonzulaufen. Offensive Aggression ist etwas ganz anderes. Es handelt sich hierbei nicht um eine spontane Reaktion, sondern sie ist geplant und geschieht mit voller Absicht. Diese Art von Aggression wird nicht in erster Linie durch Angst ausgelöst, sondern die Motivation bei dieser Art von Aggression ist Verlangen. Auch das Verhaltensschema ist anders. Wenn eine Katze auf der Jagd ist, schleicht sie sich geduckt an. Kein Haar ist gesträubt. Und sie ist leise und vorsichtig. Kurz bevor sie sich auf ihr Opfer stürzt, ist sie so leise und konzentriert, wie es nur irgend geht. Das potenzielle Opfer kann nie vorhersehen, was ihm bevorsteht. Wenn es das erkennt, es ist meistens zu spät. Hobbypsychologen würden sagen, dass Betty Angst hatte, ihren Job zu verlieren und deshalb auf die Bedrohung reagierte, indem sie ihren Feind ausschaltete. Doch ihr Verhalten in diesem Beispiel ähnelt weniger dem der verängstigten Katze, sondern dem jener Katze, die auf der Jagd ist. Wie bei allen Formen offensiver Aggression wurde Betty nicht durch ihre Angst, sondern durch Verlangen angetrieben. Ihr Verlangen galt der Macht. Und wenn es darum geht, Macht zu bekommen und zu behalten, verhielt sie sich sehr einfallsreich, schlau und gerissen. Sie hatte sich dicht an den Boden gepresst, war leise, konzentriert und ruhig. Niemand erkannte die Bedrohung, bevor sie zuschlug. Auch Jack nicht. Ja, das war Kapitel 5 und wir sehen auch, wie hier in dem Kapitel so die Hobbypsychologen sozusagen Betty-Typen, also diesen Typus, diesen Charakter von dieser Frau, falsch einordnen. Und ich maße mir hier an, auch das so zu übertragen auf viele Jugendamtsmitarbeiter, viele Richter, viele Anwälte, viele Gutachter und viele Psychologen, die diesen wahren Charakter, diese Durchtriebenheit nicht greifen können. Erstens, weil sie es nicht erlebt haben, selbst mal an so einen Menschen geraten zu sein und ihnen dadurch schlichtweg die Vorstellungskraft fehlt, wie durchtrieben manche Menschen sind. Und Oft werden dann auch noch diese Täter in Schutz genommen und es wird bagatellisiert, heruntergespielt, ignoriert, übersehen. Und deswegen ist es so wichtig, da aufzuklären und sich selber auch ein Bild zu machen von der Realität und den Fakten und der wirklichen Wahrheit.